SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Bönisch. Guten Morgen. Dieser Montag, der 13. April, macht Hoffnung. Er stimmt optimistisch, dass in einer Welt der Dauerkrisen sich auch noch mal was zum Guten wenden kann, dass ein Wechsel zum Positiven möglich scheint. In Ungarn haben die Menschen Viktor Orbán und seine Fidesz-Partei abgewählt. Den Mann, der als Regierungschef seit 2010 die demokratischen Rechte in seinem Land immer weiter ausgehöhlt hat. Neuer Ministerpräsident wird Peter Motja von der pro-europäischen Tisza-Partei, der einen Erdrutsch-Sieg holte. Aus Budapest berichtet unser Korrespondent Oliver Schusch.
Es war genau der Sieg, den Peter Modja mit seiner pro-europäischen Tisza-Partei gebraucht hat. Ein Sieg, der eine Zweidrittelmehrheit im Parlament ergibt. Dafür werden mindestens 133 Sitze benötigt. Die Tisza-Partei holte am Ende 138, 5 Sitze mehr. Orbáns rechtspopulistische Fidesz-Partei hat nur 55 Sitze. 6 Sitze entfallen noch auf die rechtsradikale Partei Mihozang. Und Peter Modjas Tisza-Partei konnte 93 von 106 Wahlkreisen gewinnen. Das heißt, er hat im ganzen Land dominiert. Mit ihrer Zweidrittelmehrheit kann Peter Modjas Tisza-Partei die Verfassung verändern. Modja kündigte an, das zu nutzen, um das System der Gewaltenteilung und der gegenseitigen Kontrolle wiederherzustellen. Ungarn werde wieder ein echtes demokratisches Land. Es werde der Europäischen Staatsanwaltschaft beitreten und ein guter Partner in der EU und in der NATO sein, so Peter Modja. Der scheidende Premier Viktor Orbán gestand seine Niederlage ein. Woran es lag, das wisse er nicht, das werde die Zeit zeigen, so Orbán. Er gratulierte der siegreichen Partei und kündigte an, mit Fidesz in der Opposition weiterzuarbeiten. In einem funktionierenden Rechtsstaat müsste Viktor Orbán allerdings mit Strafverfolgung rechnen, wegen Milliardensummen an Staatsgeldern, die in Ungarn veruntreut wurden. Modja hatte eine Strafverfolgung im Wahlkampf angekündigt.
Mit großer Erleichterung regieren Spitzenpolitiker in der Europäischen Union auf den Sieg von Peter Modja bei der ungarischen Parlamentswahl. Andreas Mayer-Feist.
EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen gratulierte auf X mit den Worten, das Herz Europas schlage in Ungarn nun stärker. In Brüssel wird erwartet, dass Ungarn die Blockadehaltung aufgibt, vor allem bei einem Großkredit für die Ukraine, und dass die künftige Regierung versuchen wird, Milliarden an blockierten EU-Fördergeldern freizubekommen, indem sie das von Orbán völlig umgebaute Staatssystem neu gestaltet. Der Vorsitzende der christdemokratischen EVP-Fraktion im EU-Parlament, der CSU-Politiker Manfred Weber, sprach von einem klaren Sieg für die Demokratie. Der Wahlkampf habe gezeigt, wie Rechtspopulisten besiegt werden könnten. Die französische EU-Abgeordnete Valérie Ayer, wichtigste Verbündete von Emmanuel Macron in Brüssel, erklärte, nun hätten Trump und Putin ihren wichtigsten Verbündeten in Europa verloren.
Auch vielen Bundespolitikern ist ein Stein vom Herzen gefallen über den Ausgang der Parlamentswahl in Ungarn. Bundeskanzler Friedrich Merz gratulierte Peter Modja und dessen Tisza-Partei umgehend. Dieser Wechsel dürfte einer der Lichtblicke für die Koalition aus CDU, CSU und SPD sein, denn ansonsten hat Schwarz-Rot sich ziemlich verhakt bei den Themen, wie die Energiepreiskrise abgemildert und Reformen vorangetrieben werden sollen. Darüber wurde bis nach Mitternacht in der Villa Borsig im Norden Berlins beraten. Die Einzelheiten von unserem Hauptstadtkorrespondenten Maximilian Ulrich.
Gegen 12:30 verließen Friedrich Merz, Lars Klingbeil und andere Spitzenpolitiker der Regierungskoalition die Villa am Tegeler See. Über Ergebnisse der Verhandlung sprach keiner von ihnen. Im Laufe des heutigen Tages soll es wahrscheinlich eine Pressekonferenz geben. Die Regierung steht aktuell stark unter Druck. Sie muss sich über dringende Reformen bei den Themen Steuern, Rente und Gesundheitssystem einigen. Gleichzeitig wurden in den letzten Wochen die Rufe nach Entlastung bei den hohen Energiepreisen immer lauter.
Und das ist eine schlechte Nachricht für die Bundesregierung. Angesichts der angekündigten US-Blockade der Straße von Hormuz sind die Ölpreise wieder gestiegen. Nordseeöl der Marke Brent verteuerte sich um rund 8% auf 102 US-Dollar 80 je Barrel. Die US-Marine will die Meerenge ab heute 16 Uhr deutscher Zeit teilweise blockieren. Das hat US-Präsident Donald Trump angekündigt. Betroffen sind alle Schiffe, die iranische Häfen ansteuern oder verlassen. Die Einzelheiten von Martin Ganselmeier.
Während der Verhandlungen in Islamabad habe die iranische Delegation so getan, als habe sie die besseren Karten, sagte Trump im Fernsehsender Fox News. Durch die Seeblockade werde nun nicht länger das iranische Regime entscheiden, wen es nach Zahlung einer hohen Gebühr die Meerenge passieren lässt. Schiffe, die eine Gebühr an Iran entrichten, soll das US-Militär beschlagnahmen. Bislang ist unklar, mit wie vielen Kriegsschiffen das US-Militär die Seeblockade durchsetzen will. Und ob die vereinbarte Feuerpause beendet wird, sollte Iran die Blockade nicht akzeptieren.
Bei der Lufthansa hat kurz nach Mitternacht wieder ein Pilotenstreik begonnen. Die Gewerkschaft Cockpit hat für heute und morgen zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Zahlreiche Flüge sollen dadurch ausfallen. Aus Frankfurt, Roman Warschauer.
Bestreikt werden die Lufthansa Cityline sowie die Frachttochter Lufthansa Cargo. Bei der Eurowings, die vor allem Ziele außerhalb der Drehkreuze München und Frankfurt verbindet, hat die Gewerkschaft Cockpit ausschließlich für heute zum Arbeitskampf aufgerufen. Allein in Frankfurt sind laut Flugplan heute rund 560 Starts und Landungen gestrichen. Auch in München kommt es zu erheblichen Einschränkungen. Ähnlich sieht es morgen aus. Bei der Lufthansa streiken die Piloten für eine stärkere Beteiligung des Unternehmens an der Altersversorgung. Ein Lufthansa-Manager bezeichnete die Forderungen und die Streiks als verantwortungslos. Unter anderem auch angesichts der aktuellen weltpolitischen Lage. Auch bei der Tochter Eurowings geht es um eine bessere Altersversorgung, während die Pilotinnen und Piloten der Cityline für eine bessere Bezahlung kämpfen.
Der Streik hat auch Auswirkungen auf den Flugverkehr am Stuttgarter Flughafen. So fallen heute mehrere Lufthansa-Flüge von und nach München sowie Frankfurt aus. Außerdem seien mehrere Eurowings-Flüge ab Stuttgart gestrichen worden, so eine Flughafensprecherin. In Ulm soll heute und morgen im öffentlichen Nahverkehr gestreikt werden. Die Gewerkschaft Verdi hat rund 170 Beschäftigte der SWU Mobil zu dem Warnstreik aufgerufen. Aus dem SWR-Studio in Ulm berichtet Markus Bayer.
Auf vielen der Buslinien in Ulm kommt es an beiden Tagen zu erheblichen Ausfällen. Einige werden allerdings von Subunternehmen betrieben und fahren wie gewohnt, teilt die SWU mit. Auf den beiden Straßenbahnlinien wolle man versuchen, den Betrieb mit einem Mindestangebot aufrechtzuerhalten. Die Gewerkschaft Verdi will durch den Streik den Druck vor der zweiten Verhandlungsrunde erhöhen. Die Stadtwerke Ulm-Neu-Ulm beschäftigen das Fahrpersonal zum großen Teil bei der Tochtergesellschaft SWU Mobil. Laut Gewerkschaft zu schlechteren Konditionen als bei SWU Verkehr. Deshalb fordert Verdi 18% mehr Lohn, um die Gehälter anzugleichen.
Fußball, Bundesliga, und da hat der VfB Stuttgart gegen den Hamburger SV gewonnen mit 4:0. VfB-Trainer Sebastian Hoeneß äußerte sich zufrieden.
Wenn man das Spiel jetzt dann betrachtet und sich die Highlights anschaut, dass vielleicht sogar das ein oder andere Tor mehr hätte geschossen werden können. Letzte Woche haben wir uns schwer getan, klare Chancen herauszuspielen, trotz klarer Dominanz. Und heute ist es uns gelungen, und ich glaube, es war eine sehr gute Reaktion.
Außerdem hat der SC Freiburg am Abend in Mainz gewonnen. Die Freiburger setzten sich mit 1:0 durch. SWR Sportreporter Stefan Kerstold.
Den Treffer des Abends erzielte Lukas Höhler kurz nach Wiederbeginn, als die Mainzer Abwehr noch unsortiert war. Zuvor hatte Stefan Posch die beste Chance für die 05er nicht nutzen können. Er scheiterte per Distanzschuss am linken Pfosten, wobei SC-Keeper Noah Atubolo den Ball noch entscheidend berührte. Es blieb dann bis zum Ende beim 0:1. Auch die nach langer Verletzung eingewechselten Amiri und Cassie konnten der Partie aus Sicht der Mainzer keine entscheidende Wende mehr geben.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute bleibt es meistens bewölkt. Es regnet ab und zu. Die Höchsttemperaturen dazu 9 Grad auf der Zwiefalter Alb und in der Hohen Eifel, 15 Grad an der Tauber und in Rheinhessen.
SWR aktuell. Serie der Woche.
Ungarn hat gewählt. Wo steht der Rechtspopulismus in Europa? Mit dieser Frage beschäftigen wir uns ausführlich bis Freitag. Nun, die Ungarinnen und Ungarn haben da eine klare Antwort gegeben. Sie haben den rechtspopulistischen Regierungschef Viktor Orbán, der 16 Jahre lang an der Macht war, und seine Fidesz-Partei in die Wüste geschickt. Aus Budapest berichtet unser Korrespondent David Freches über geschockte Fidesz-Anhänger und einen Viktor Orbán, der sich nicht aus der Politik zurückziehen will.
Auch aus der Opposition heraus werden wir unserem Land und dem ungarischen Volk dienen. Liebe Freunde, die Aufgabe, die vor uns liegt, ist klar. Die Last der Regierungsverantwortung lastet nicht auf unseren Schultern. Unsere Aufgabe besteht nun darin, unsere Gemeinschaft zu stärken. Die Stimmung bei der Fidesz war getrübt, auch bei diesem Anhänger. Ich bin traurig, ich bin wie gelähmt. Damit hätte ich nicht gerechnet. Gegen die Fidesz hat sich jemand durchgesetzt, der eigentlich überhaupt keine politische Erfahrung hat. Das ist wirklich unglaublich. Dieser jemand ist Herausforderer Peter Modja. Und am Donauufer, dort wo sich seine Anhänger und die der Tisza-Partei versammelt haben, war der Jubel groß. Genauso groß wie der Wunsch nach einem politischen Wechsel in Ungarn. Aus diesem Grund ist auch Attila vor Ort, ein Ungar, der schon länger in Österreich lebt.
Ich war vorher bei keiner politischen Kampagne dabei. Ich möchte das erleben. Ich möchte das später für meine Kinder oder für meine Onkelkinder erzählen, dass ich dabei war.
Wenig später hat Peter Modja am Donauufer dann zur Menge gesprochen. Es ist nicht der Sieg einer Partei über eine andere, sondern der Sieg der Ungarn über diejenigen, die sie verraten haben. Der Sieg der Freiheit über die Unterdrückung, der Sieg der Wahrheit über die Lüge. Möge dies der Sieg aller Ungarn sein, sowohl derer, die für Tisza gestimmt haben, als auch derer, die es nicht getan haben. Laut der offiziellen Ergebnisseite des Nationalen Wahlbüros hat die Tisza nach über 95% eine Zweidrittelmehrheit der Sitze im Parlament erreicht. Das ist auch die Mehrheit, die Peter Modja die Möglichkeit gibt, viele seiner angekündigten Vorhaben umzusetzen.
In Budapest steht also ein Regierungswechsel an. Nach der Ungarnwahl, wo steht der Rechtspopulismus in Europa? Das ist unsere Serie der Woche in SWR aktuell. Und morgen früh zwischen 6 und 9 spreche ich dann mit dem Politikberater Johannes Hilje darüber, welche Auswirkungen die Ungarnwahl auf die AfD hat.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Papst Leo XIV. Bricht heute zu seiner ersten Afrika-Reise auf. 10 Tage wird er unterwegs sein und 4 Länder bereisen. Zum Auftakt heute wird Leo XIV. In Algerien erwartet. Verena Schelter.
Die Reise in das flächenmäßig größte afrikanische Land steht vor allem im Zeichen des christlich-muslimischen Dialogs. Nur 0,2% der Bevölkerung sind Katholiken. Der Islam ist Staatsreligion. Der Algerienbesuch hat für Papst Leo aber auch eine persönliche Bedeutung. Der Pontifex gehört dem Augustinerorden an und wird auf den Spuren des heiligen Augustinus die archäologische Stätte von Hippo besuchen. Von Algerien geht es weiter nach Kamerun. Dort will er in Bamenda im Norden des Landes an einem Friedenstreffen teilnehmen. Am 6. Tag der Reise geht es nach Angola. Die Hälfte der rund 38 Millionen Einwohner gelten als arm, obwohl Angola reich an Rohstoffen wie Erdöl und Diamanten ist. Die letzte Etappe seiner Reise führt Papst Leo nach Äquatorialguinea. Rund 75% der 1,6 Millionen Einwohner sind katholisch.
Vor 81 Jahren wurde das KZ Buchenwald befreit. Aus diesem Anlass besuchen 4 Überlebende des Holocaust in dieser Woche Schulen in Rheinhessen. Sie wurden vom Bistum Mainz eingeladen und sollen als Zeitzeugen über die Verbrechen der Nazis berichten. Auftakt ist heute in Ingelheim. Golo Schlenk.
Die 4 Überlebenden sind zwischen 81 und 91 Jahre alt. Sie waren in der Zeit des Nationalsozialismus in deutschen Arbeits- und Konzentrationslagern inhaftiert. Sie wollen den Schülerinnen und Schülern aus eigener Erfahrung klarmachen, was passiert, wenn eine Demokratie nicht gegen ihre Feinde geschützt wird. Dabei beziehen sie sich auch auf die aktuelle gesellschaftliche Situation. Bis Freitag besuchen die Zeitzeugen Schulen in Alzey, Mainz, Meisenheim und Bingen.
Im Zivilprozess um Schadenersatz wegen PFAS im Grundwasser im Raum Rastatt könnte heute vor dem Landgericht Baden-Baden eine Entscheidung verkündet werden. Die Stadtwerke Rastatt fordern mehrere Millionen Euro von einem Baden-Badener Kompostunternehmer. Patrick Neumann.
Die Verhandlung zieht sich bereits seit einigen Jahren hin. Die Stadtwerke Rastatt hatten nach Bekanntwerden des PFAS-Umweltskandals teure Filteranlagen für das Trinkwasser in 2 Wasserwerken installiert, was auch Einfluss auf den Wasserpreis hat. Diese Investition von rund 6,5 Millionen Euro wollen die Stadtwerke vom beschuldigten Komposthersteller zurück. Dem Mann wird vorgeworfen, über Jahre hinweg mit Klärschlämmen aus der Papierindustrie verunreinigten Kompost auf Äckern ausgebracht zu haben. Die Vorwürfe werden von ihm bestritten.
Bundesweit startet heute der Blitzermarathon. Im Rahmen dieser sogenannten Speed Week müssen Autofahrer vermehrt mit Geschwindigkeitskontrollen rechnen. Was in Baden-Württemberg geplant ist, berichtet Nicole Freiler.
Ziel der Kontrollwoche ist laut Innenministerium, die Menschen für die Gefahr von überhöhten Geschwindigkeiten zu sensibilisieren. Laut Unfallstatistik stirbt jeden Tag ein Mensch auf baden-württembergischen Straßen. Hauptursache sei die überhöhte Geschwindigkeit, so das Ministerium. Bis Sonntag will die Polizei in Baden-Württemberg mit Videofahrzeugen, Handmessgeräten oder Blitzeranhängern Temposünder erwischen. Innerorts und auch außerhalb von Ortschaften. Der Schwerpunkttag soll der Mittwoch sein.
Die B31 am Bodensee ist ab heute zwischen Kressbronn und der Landesgrenze zu Bayern bis voraussichtlich Anfang Mai in beiden Richtungen gesperrt. Das Regierungspräsidium Tübingen lässt die Fahrbahndecke für rund 1,8 Millionen Euro erneuern. Christina Priebe.
Der Fahrbahnbelag ist laut Regierungspräsidium teilweise mehr als 30 Jahre alt und teils ziemlich beschädigt, hat beispielsweise Risse und Flickstellen. Deshalb wird die Fahrbahndecke auf einer Gesamtlänge von rund 5 Kilometern komplett erneuert. Um die Verkehrssicherheit auf der Strecke zu verbessern, werden zudem die Fahrbahnmarkierungen angepasst und Schutzplanken ergänzt. Für die Bauarbeiten muss die B31 zwischen Kressbronn und der bayerischen Landesgrenze in beide Richtungen gut 3 Wochen gesperrt werden. Der Verkehr wird in Fahrtrichtung Friedrichshafen an der Behelfsausfahrt Lindau-Schönau abgeleitet, in Fahrtrichtung Lindau an der Anschlussstelle Kressbronn.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
2 Wochen Osterferien sind vorbei. Der Alltag geht wieder los, auch in der Bundespolitik. Wobei, die schwarz-rote Koalition war auch während der Ferien im Dauereinsatz wegen der vielen Krisen weltweit. Luisa Bleich über die rastlose Bundespolitik dieser Tage.
2 Wochen frei und dann gut erholt in die neue Arbeitswoche starten. Das ist für die Bundesregierung nicht drin. Kein Wunder auch bei der weltpolitischen Lage. Trump, der dem Iran droht, dann auch noch die Diskussion über die weiter hohen Spritpreise. Kanzler Merz war deswegen schon am Donnerstag wieder in Berlin. Finanzminister Klingbeil hat sich dann am Freitag mit Wirtschaftsvertretern zusammengesetzt und auch das ganze Wochenende über wurde auf Regierungsebene diskutiert. Also nix mit Erholung. Dabei geht auch hier in Berlin die Arbeit diese Woche wieder so richtig los. Es startet die erste von gleich 2 Sitzungswochen hintereinander. Das heißt, viele Termine, viel zu besprechen und zu entscheiden und vielleicht ja auch zu streiten. Wirtschaftsministerin Reiche von der CDU hat die Entlastungsvorschläge von Koalitionspartner SPD schon öffentlich kritisiert und ist dafür auch öffentlich vom Kanzler zurückgepfiffen worden. Streit in der Öffentlichkeit, das erinnert dann doch stark an die letzten Tage der Ampelregierung. Dabei wollten es Union und SPD doch eigentlich besser machen. Unausgeschlafen startet das politische Berlin also jetzt in eine neue Sitzungswoche. Ob das gut geht?
Fragt Luisa Bleich aus dem ARD-Hauptstadtstudio.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in ARD Sounds.